Unter dem Titel Arbeit am Mythos beschäftigt sich die zentrale Ringvorlesung der Universität mit der wissenschaftlichen Aufarbeitung des Themas Mythos. In diesem Rahmen war gestern Abend Professor Dr. Heinz-Günther Nesselrath zu Gast in der Aula am Wilhelmsplatz. Sein Vortrag trug den Titel Triptolemos, ein mythischer Kulturheld im Wandel der Zeiten. Hören Sie nun eine Aufzeichnung der Vorlesung.
Lieber Herr Kratz, ganz herzlichen Dank für diese höchst wundervolle Einleitung. Ich hoffe, Sie haben die Erwartung nicht allzu hochgeschraubt. Wir werden sehen. Die Geschichte von Triptolemos, meine Damen und Herren, ist kein Bestandteil der großen epischen Sagen der Griechen, die wahrscheinlich seit dem 8. Jahrhundert vor Christus in großen Hexametergedichten schriftlich niedergelegt wurden und deren vorzüglichste Beispiele die heute noch unter dem Namen Homers erhaltene Ilias und Odyssee sind. Die Triptolemos-Geschichte gehört in den Kreis der attischen Sagen, die, soweit sich das noch erkennen lässt, erst später, gegen Ende der sogenannten archaischen Zeit, ausformuliert wurden, dann aber große Prominenz erhielten, weil auch die Stadt Athen seit dem späteren 6. Jahrhundert einen beispiellosen politischen und kulturellen Aufstieg erlebte, der sie für anderthalb Jahrhunderte zu einer der führenden griechischen Mächte und für sogar noch längere Zeit zum kulturellen und geistigen Zentrum von Griechenland machte. Das Bemerkenswerte an der Triptolemos-Geschichte ist dabei, dass sie ursprünglich wohl gar kein Bestandteil der mythischen Überlieferung Athens und des in diese Überlieferung zum Ausdruck kommenden Selbstverständnisses war, sondern erst in dieses integriert wurde, als der Stadtstaat Athen sich über die ganze Halbinsel Attika ausdehnte und sich bei diesem Prozess, wahrscheinlich irgendwann im späten 7. Jahrhundert vor Christus, auch das bis dahin unabhängige Eleusis im Nordwesten Attikas einverleibte, in dem Triptolemos seine Wurzeln hat. Es ist nun umso bemerkenswerter, dass der eleusinische Import Triptolemos dann aber offenbar schon bald zu einem integralen Bestandteil athenischer Identität und zu einem wesentlichen Element wurde, um die kulturelle und damit auch politische Superiorität Athens gegenüber der übrigen griechischen Welt plausibel zu vertreten. Eines der sichtbarsten Zeichen für die Einbindung des ursprünglichen eleusinischen Kultheros Triptolemos in den religiösen Kosmos Athens ist die Gründung des stadtathenischen Eleusinions, die wahrscheinlich bis auf die Zeiten Solons, das heißt auf das frühe 6. Jahrhundert vor Christus, zurückgeht. Dieses Eleusinion, schon sein Name weist auf die enge Verbindung zu Eleusis hin, war ein Kultbezirk im Südosten der athenischen Agora und dort an der Panathenäenstraße gelegen. Der Kultbezirk umfasste zwei Tempel, einen für die beiden Göttinnen Demeter und ihre Tochter Kore oder Persephone, den anderen für Triptolemos. In diesem Tempel sah noch im 2. Jahrhundert nach Christus der große Griechenlandbeschreiber Pausanias eine Kultstatue des vergöttlichten Heros. Das stadtathenische Eleusinion war die erste Station für die in jedem Jahr im Herbst stattfindende große Mysterienprozession nach Eleusis. Es war ein wahrlich hochheiliger Ort. Vorbestraften war es untersagt, es zu betreten, und jedem Ankläger, der in einem Prozess weniger als ein Fünftel der Richterstimmen erhalten hatte, drohte bei Betreten des Eleusinions sogar die Todesstrafe. Es war auch in die alljährlichen Feierlichkeiten des größten athenischen religiösen Festes der Panathenäen eingebunden. Denn das Prozessionsschiff der großen Panathenäen-Prozession, die auf der Panathenäenstraße quer über die Agora zur Akropolis zog, umrundete auf diesem Weg auch einmal das Eleusinion. Das ist eine weitere höchst sichtbare Verknüpfung der aus Eleusis nach Athen gekommenen Gottheiten mit der höchsten athenischen Stadtgöttin. Worum aber geht es denn nun in der Triptolemos-Geschichte? Sie bildet einen wichtigen Annex zu einer anderen Geschichte, die zunächst nur unter griechischen Göttern spielt und die Entwicklung eines schwerwiegenden und in seinen Folgen auch die Menschen betreffenden Zerwürfnisses unter diesen Göttern und die schließliche Beilegung dieses Zerwürfnisses behandelt. Einst begehrte Pluton oder Hades, der göttliche Herrscher der Unterwelt, Persephone, die Tochter seiner Schwester, der Getreidegöttin Demeter, zur Frau, und es gelang ihm dazu das Einverständnis seines Bruders, der natürlich auch der Bruder der Demeter war, des Götterherrschers Zeus, zu bekommen. Durch dieses Einverständnis ermutigt, schritt Pluton sogleich zur Tat und entführte Persephone in die Unterwelt. Persephones Mutter, Demeter, hörte nur von der Entführung, nicht aber davon, wer dafür verantwortlich war und wohin man ihre Tochter verschleppt hatte, und irrte auf ihrer verzweifelten Suche 9 Tage lang überall auf der Erde umher. Am 10. erfuhr sie dann vom Sonnengott Helios, wer der Entführer Persephones war. Sie erfuhr aber auch, dass dieser mit der Billigung des Zeus handelte. Und aus Zorn über dieses Zusammenspiel ihrer beiden göttlichen Brüder kehrte Demeter nicht mehr in die Götterwelt zurück, sondern blieb in der Menschenwelt und gelangte bei ihren Wanderungen dort, sie hatte inzwischen die Gestalt einer alten Frau angenommen, um inkognito zu bleiben, schließlich auch nach Eleusis. Hier wurde sie freundlich aufgenommen und erhielt im Haushalt des Königs eine Beschäftigung als Amme für einen erst vor kurzem geborenen Sohn des Königspaars. Diesen versuchte sie nun, aus Dankbarkeit für ihre freundliche Aufnahme, heimlich unsterblich zu machen, und sie steckte ihn dazu jede Nacht in ein offensichtlich magisches Feuer. Dabei wurde sie jedoch eines Nachts entdeckt, woraufhin sie zornig die weitere Behandlung abbrach, ihre wahre Identität enthüllte, die Errichtung eines großen Tempels für sich verlangte und außerdem verkündete, dass sie die Eleusinier die rechten Riten zu ihrer Verehrung unterrichten werde. Nach der Fertigstellung des Tempels nahm Demeter in ihm Residenz und gab sich hier ganz dem Schmerz um die entführte Tochter hin, was sich auch darin ausdrückte, dass auf der ganzen Erde keine Feldfrüchte mehr wuchsen. Als die Menschheit hungerte, sah sich Zeus endlich veranlasst, etwas zu tun. Demeter aber wies alle von ihm geschickten göttlichen Bittsteller ab und sagte, sie werde von ihrem Zorn erst ablassen, wenn sie ihre Tochter wieder zu Gesicht bekommen. So musste Zeus endlich seinen Sohn Hermes zu Pluton schicken und ihn bitten, Persephone wieder an die Oberwelt zu lassen. Pluton willigte ein, gab jedoch heimlich Persephone vom Samen des Granatapfels zu essen und stellte auf diese Weise sicher, dass sie wieder zu ihm zurückkehren würde. Hermes brachte Persephone zu ihrer Mutter nach Eleusis und diese nahm sie dort freudig in Empfang. Sie ließ sich dann auch von ihrer eigenen Mutter Rhea, die Zeus eigens dazu auf die Erde geschickt hatte, dazu bewegen, in die Götterwelt zurückzukehren und auf der Erde wieder die Feldfrüchte wachsen zu lassen. Sie unterwies die Eleusinier in den heiligen Riten und Mysterien und kehrte dann mit ihrer Tochter auf den Olymp zurück. Die gerade von mir vorgetragene Skizze gibt die Geschichte so wieder, wie man sie heute noch im homerischen Hymnos auf Demeter lesen kann, der wahrscheinlich im späten 7. oder frühen 6. Jahrhundert vor Christus entstanden ist. Aber welche Rolle spielt denn dabei Triptolemos? Noch keine wirklich bedeutende. Deswegen wurde er hier auch noch nicht erwähnt. Erst später sieht das anders aus. Zum Beispiel in der kurzen Fassung der Geschichte, die man um die Mitte des 1. Jahrhunderts vor Christus entstandenen sogenannten Bibliotheke des Geschichtsschreibers Diodor aus Sizilien lesen kann, im Rahmen von dessen Wiedergabe der griechischen Mythologie in seinem 4. und 5. Buch. Sie können mitlesen. Demeter hatte das Getreide entdeckt, bevor sie ihre Tochter Persephone zur Welt brachte. Nach deren Geburt und Raub durch Pluton aber verbrannte sie die gesamte Feldfrucht aus Hass gegen Zeus und aus Trauer über die Tochter. Nachdem sie jedoch Persephone wiedergefunden hatte, versöhnte sie sich mit Zeus und gab dem Triptolemos die Getreidesaat. Sie trug ihm auf, allen Menschen an diesem Geschenk Anteil zu geben und sie die Dinge zu lehren, die mit dem Säen verbunden sind. Hier ist es also Triptolemos, den die Göttin Demeter geradezu zu ihrem Beauftragten macht, um das göttliche Geschenk der Getreideaussaat unter den Menschen zu verbreiten. Auf welche Weise nun Triptolemos dies bewerkstelligen kann, wird in einem Text beschrieben, der wahrscheinlich noch etwas jünger ist als der Diodors, nämlich aus dem 1. oder 2. Jahrhundert nach Christus stammt und in der unter dem Namen eines Apollodor zu gehenden Bibliotheke zu lesen ist, die ein knappes Handbuch zu allen griechischen Mythen darstellt. Da können Sie lesen, Triptolemos, dem älteren der Söhne der Metaneira, stellte Demeter einen Wagen mit geflügelten Schlangen zur Verfügung und gab ihm den Weizen, mit dem er hoch durch den Himmel fahrend die ganze bewohnte Erde besäte. Panyasis aber nennt Triptolemos einen Sohn des Eleusis. Er sagt nämlich, Demeter sei zu ihm gekommen. Phereküdes nennt ihn einen Sohn des Okeanos und der Gä. So kurz dieser Text ist, so bemerkenswert ist, dass er für Triptolemos gleich drei verschiedene Abstammungen kennt. In dem sogenannten Griechenlandführer des Pausanias aus dem 2. Jahrhundert nach Christus kann man sogar noch weitere lesen. Wir brauchen diesen Abstammungen hier nicht in allen Einzelheiten nachzugehen. Sie zeigen uns aber, wie viele lokal geprägte Varianten es offenbar einmal gab. Und vor diesem Hintergrund ist es vielleicht umso bemerkenswerter, dass es den Athenern gelang, Triptolemos im 6. und 5. Jahrhundert vor Christus zu einem vornehmlich attischen Mythenheros zu machen. Wie sich das abgespielt haben könnte, möchte ich Ihnen versuchen, im Folgenden darzulegen, wobei wir einige Lücken wohl etwas kreativ werden ausfüllen müssen. Wir müssen dazu noch einmal mit dem homerischen Hymnus auf Demeter beginnen. In der kurz zuvor von mir gegebenen Skizze seines Inhalts kam der Name Triptolemos zwar noch nicht vor, er taucht aber tatsächlich im Hymnus auf und dies sogar mehrfach, wie Sie hier auf den Stellen sehen können, nur noch nicht in einer wirklich zentralen Rolle. Das erste Mal erscheint der Name in Vers 153 und zwar in folgendem Zusammenhang. Als Demeter zum Haus des Keleos, des Herrn von Eleusis, kommt, sagt ihr die Keleos-Tochter Kallidike, dass jede der Frauen, eine Reihe von prominenten Eleusinierinnen, sie bereitwillig aufnehmen würden. Unter den Namen dieser eleusinischen Adligen erscheint dann als erster in der Tat der des klugen Triptolemos. Aber abgesehen von dieser Führungsstellung scheinen die hier genannten Männer mehr oder weniger auf einer Stufe zu stehen. Ähnlich ist es an der zweiten Stelle, wo Triptolemos genannt wird, fast schon am Ende des Hymnos. In den Versen 473 bis 79 geht die inzwischen mit den anderen Göttern wieder versöhnte Demeter zu den gesetzgebenden Königen von Eleusis und weist sie ein in den Vollzug der heiligen Opfer und in die schönen Mysterien, eben die eleusinischen. Unter den namentlich genannten Empfängern dieser Unterweisungen ist hier wiederum und sogar zweimal, wie Sie sehen, Triptolemos an erster Stelle genannt. Triptolemos wird also in dieser Partie zweimal als Empfänger von Demeters Instruktionen genannt, aber darüber hinaus ebenfalls nicht weiter hervorgehoben. Vor allem wird im gesamten Demeter-Hymnus noch nichts von seiner später berühmtesten Tat, der Getreideverbreitung unter den Menschen, von dem durch die Luft fliegenden Wagen aus erwähnt. Und das Ambiente, in dem Triptolemos hier im Demeter-Hymnus steht, ist noch rein lokal eleusinisch und nicht athenisch. Wann kamen die später für den Triptolemos-Mythos denn so charakteristischen Elemente, also die Aussaat des Getreides auf wahrhaft weltumspannendem Flug, in die Geschichte hinein, die in den bei Diodor und Apollodor gegebenen Abstracts schon völlige Selbstverständlichkeit sind? Hier werden nun Bildquellen sehr wichtig. Ja, sie sind es, die uns eigentlich erst zeigen, wie die Triptolemos-Geschichte von einer eleusinischen Lokaltradition zu einer athenischen und auf diesem Weg geradezu zu einer Universaltradition wurde. Aus dem 6. bis 4. Jahrhundert vor Christus sind uns nämlich laut einem entsprechenden Katalog in einer archäologischen Arbeit aus den 1990er Jahren insgesamt 167 Triptolemos-Darstellungen erhalten und schon auf der zweitältesten von ihnen, die sich in der Sammlung des Archäologischen Instituts Göttingen befindet und aus dem drittletzten Jahrzehnt des 6. Jahrhunderts stammt, ist Triptolemos bereits auf einem Wagen zu sehen. Der Wagen schwebt, wie Sie sehen, bereits einen guten halben Meter über dem Boden, hat also offenbar schon zu seinem Flug angesetzt. Der hier bärtige Triptolemos schaut über seine rechte Schulter zurück, vielleicht zu seinem Startplatz, und hält in seiner linken Hand ein Bündel von drei Ähren und einem Zepter. Zu beiden Seiten stehen je ein Mann im Vordergrund und eine Frau im Hintergrund, wohl seine Landsleute, die voller Staunen sein Abheben betrachten. Noch nach einer in der Astronomia des in augusteischer Zeit tätigen römischen Gelehrten Hyginus erhaltenen Notiz war Triptolemos Wagen sogar der erste, der über Räder verfügte und damit also einen gewissermaßen enormen Technologiesprung darstellte. Insgesamt haben wir aus der Zeit von etwa 530 bis nach 480 vor Christus 47 Wagenbilder, von denen fast alle, eine wichtige Ausnahme ist die älteste von etwa 530, Triptolemos auf einem Wagen zeigen. Und dieser Wagen erfährt dann im Lauf der Zeit noch weitere Ausgestaltungen. Er erhält zum einen Flügel, wie es in unserer nächsten Abbildung zu sehen ist, die sich auf einer heute in der Ny-Karlsberg-Glyptothek in Kopenhagen zu betrachtenden Vase von etwa 480 befindet. Triptolemos ist hier merklich jünger und bartlos dargestellt. Er beugt sich etwas vor und streckt der rechts befindlichen Frauengestalt mit seiner rechten Hand eine Fiale, eine flache Schale, entgegen, während er mit der linken Hand fünf Ähren hält. Die sich ihrerseits ihm entgegenneigende Frauengestalt hält in ihrer rechten Hand eine Kanne, um etwas in die Fiale zu gießen. In der linken Hand hält sie waagerecht eine brennende Fackel. Das ist wohl ein Hinweis auf Demeter, von der es schon in Vers 48 des Demeter-Hymnus heißt, dass sie mit brennenden Fackeln in der Hand nach ihrer entführten Tochter gesucht habe. Der zwischen beiden Gestalten befindliche Altar weist darauf hin, dass wir es mit einem kultischen Vorgang zu tun haben, eben der rituellen Aussendung des Triptolemos durch Demeter. In einem aus der gleichen Zeit um 480 stammenden Vasenbild, das man heute im Pariser Louvre bewundern kann, hat der Wagen noch ein weiteres bezeichnendes Accessoire bekommen. Da müssen Sie ein bisschen genau hinschauen, nämlich eine hübsch sich zwischen Wagenrad und Wagensitz windende Schlange, die ihrerseits noch ein apartes Accessoire hat. Sie ist nämlich bärtig. Ein zweiter gewundener Schlangenkörper ohne Kopf neben dem ersten zeigt, dass auch auf der anderen vom Betrachter abgewandten Wagenseite eine solche Schlange vorhanden ist. Die Flügel des Wagens sind gegenüber der vorhergehenden Abbildung etwas größer geworden. Wie in dieser Abbildung hält auch hier der auf dem Wagen sitzende Triptolemos, erneut jung und bartlos, in der rechten Hand eine Fiale, in der linken nun aber keine Ähren, sondern ein Zepter, das auf seinen königlichen Rang hinweist. Wiederum ist die ihm gegenüberstehende Frau auf der rechten Seite mit dem Ausgießen einer Kanne beschäftigt. Diesmal ist sie es, die in ihrer linken Hand drei Ähren hält. Offensichtlich steht hier Demeter also noch vor der Übergabe des göttlichen Getreidegeschenks an Triptolemos. Anders als auf dem vorher gezeigten Bild ist auch, dass es links von, beziehungsweise man könnte auch sagen hinter Triptolemos, noch eine zweite Frauengestalt gibt, in der wir sicher Demeters Tochter Kore oder Persephone vermuten dürfen. Und damit hätten wir hier gewissermaßen schon die klassische eleusinische Trias, Demeter, Kore, Triptolemos beisammen, deren hervorragendste bildliche Darstellung das sogenannte eleusinische Weihrelief darstellt, was ich Ihnen gleich auch noch zeigen werde. Auf einem dritten Vasenbild aus dieser Zeit, heute im Britischen Museum in London, ist die auf der dem Betrachter zugewandten Seite befindliche Schlange noch etwas größer und besser zu erkennen. Auch hier deutet ein doppelter Schlangenschwanz auf der linken Seite des Wagengrades eigentlich sehr hübsch an, dass sich auf der anderen Seite auch noch eine zweite Schlange befindet. Der hier sehr hübsche, jugendliche und lächelnde Triptolemos hält nun wieder die 5 Ähren in seiner linken Hand und die nun schon bekannte Fiale in seiner rechten. Die ihm gegenüberstehende, ebenfalls lächelnde Demeter hält in der rechten Hand die Kanne zum Ausgießen bereit und in der linken die brennende Fackel. Nach 480 hält die Produktion von Triptolemos-Bildern auf attischen Vasen unvermindert an. Aus der Zeit zwischen 480 und etwa 425 vor Christus stammen 75 weitere belegte Vasendarstellungen. Aus dieser Zeit stammt nun aber auch der nächste wichtige Text, der freilich leider zum allergrößten Teil heute verloren ist, nämlich die Tragödie Triptolemos des Sophokles. Von diesem Stück sagt der ältere Plinius an einer Stelle seiner Naturalis Historia, es sei 145 Jahre vor dem Tod Alexanders des Großen geschrieben worden. Wenn diese Notiz wörtlich zu nehmen wäre, dann würde sie uns ins Jahr 468 vor Christus führen und den Triptolemos zu einem der ersten überhaupt von Sophokles aufgeführten Stücke machen. Bereits Friedrich Gottlob Welcker aber, der für wenige Jahre, nämlich von 1816 bis 19, auch einmal Professor in Göttingen war, hat in seinem großen Werk die griechischen Tragödien mit Rücksicht auf den epischen Kyklus von 1839 dieses Zeugnis möglicherweise zu Recht in Zweifel gezogen, sodass man vielleicht vorsichtiger sagen sollte, dass das Stück des Sophokles in den mittleren Jahrzehnten des 5. Jahrhunderts vor Christus entstanden ist. Noch etwas interessanter aber als die Frage der Datierung ist natürlich die Frage, was denn wohl der Inhalt dieses Stücks war. Denn aus dem, was ich Ihnen bis jetzt über die Triptolemos-Geschichte erzählt habe, lässt sich kaum ein Tragödieninhalt erschließen. Und so bemerkt auch Stefan Ratt, der moderne Editor der Sophokles-Fragmente, gleich zu Beginn seiner Einleitung zu den Triptolemos-Fragmenten sehr lapidar auf Latein, De argumento non constat. Über die Handlung ist nichts bekannt. Vielleicht kann man aber in dem folgenden Text, den übrigens auch schon der gerade von mir erwähnte Welcker vor mehr als 170 Jahren für seine Rekonstruktion des Inhalts des sophokleischen Triptolemos herangezogen hat, doch noch einen Reflex der Tragödienhandlung des Sophokles erkennen. Lesen wir ihn einmal zusammen durch. Bei der Suche nach ihrer Tochter Persephone gelangte Demeter auch zu König Eleusinos, dessen Frau Kotoneia oder Kyntineia den Knaben Triptolemos zur Welt gebracht hatte und gab sich als milchgebende Amme aus. Die Königin nahm sie gern als Amme für ihren Sohn auf. Da Demeter ihren Zögling unsterblich machen wollte, ernährte sie ihn am Tag mit göttlicher Milch, nachts aber steckte sie ihn heimlich ins Feuer. Daher wuchs er mehr, als es Sterbliche zu tun pflegen. Und weil die Eltern sich über diesen Vorgang wunderten, beobachteten sie die Amme. Als Demeter ihn erneut ins Feuer stecken wollte, bekam der Vater es mit der Angst zu tun. Jene, außer sich vor Zorn, tötete Eleusinos, ihrem Zögling Triptolemos aber schenkte sie eine ewige Wohltat. Denn um die Feldfrüchte zu verbreiten, gab sie ihm einen Wagen, an den Schlangen gespannt waren, mit deren Hilfe fuhr er den Wagen und säte auf dem Erdkreis die Feldfrüchte aus. Nach seiner Rückkehr jedoch befahl entweder Keleos oder Kephalos, ihn für seine Wohltat umzubringen. Nach einer gerichtlichen Untersuchung aber trat er ihm auf Befehl Demeters die Königsherrschaft ab. Dieser nahm sie an und gründete eine Stadt, die er nach dem Namen des Vaters Eleusis nannte, und richtete der Demeter das heilige Fest ein, das auf Griechisch Thesmophoria heißt. Nun, dieser Text ist gewissermaßen ein Zusammenschnitt aus zwei Texten. einem Referat aus der ebenfalls unter dem Namen des schon erwähnten Hyginus gehenden Sammlung von Fabulae, das heißt Mythengeschichten, und einer längeren Notiz aus dem Kommentar des Servius zu Vergils Georgica. Und beide Texte gehen mit ziemlicher Sicherheit auf die gleiche Vorlage zurück und zeigen uns eine Triptolemos-Geschichte, die in der Tat, wie ich Ihnen gleich zeigen möchte, den Handlungsgang einer Tragödie abgegeben haben könnte. Die Vorgeschichte, wie die Göttin Demeter in das Haus des Eleusinischen Königs kommt, um dort inkognito als Amme Dienst zu tun, ist uns ja im Wesentlichen bereits bekannt. Sie zeigt aber hier zwei bemerkenswerte Neuerungen. Der König heißt hier Eleusinos, im homerischen Demeter-Hymnus hieß er Keleos, und der neugeborene Sohn, um den sich Demeter kümmern soll, ist hier kein anderer als Triptolemos selbst. Dies ist übrigens auch so in der Darstellung der Geschichte, die Ovid in seinen Fasten gibt im vierten Buch, während der Kleine im Demeter-Hymnus Demophon, also ganz anders, hieß. Wie im Demeter-Hymnus unterzieht Demeter den Kleinen ihrer Feuerbehandlung und wie dort führt dies zu einem außergewöhnlich raschen Wachstum des Kindes. Nun aber kommt eine weitere wichtige Modifikation. Im Demeter-Hymnus entdeckt die Mutter die Feuerbehandlung und reagiert entsprechend schockiert. In der Skizze des Hyginos und Servius ist es der Vater. Und ihn, und das ist noch wichtiger, tötet sie daraufhin sogar in ihrem Zorn. Das heißt im Lateinischen ausdrücklich illa irata eleusinum ex animavit. Danach eine weitere wichtige Änderung. Offenbar gleich nach diesem Zornesausbruch, so jedenfalls die Darstellung dieser Skizze, fasst sich die Göttin wieder und verleiht dem Triptolemos ihr großes Geschenk, die Getreideaussaat, und lässt ihn damit sogleich auch auf die Reise gehen. Offenbar ist Triptolemos hier in der Tat so rasch gewachsen, dass er diese Aufgabe bereits übernehmen kann, obwohl er zu Beginn der Geschichte noch ein Säugling war. Nach seiner Rückkehr von der großen Fahrt, die Hyginus-Servius-Skizze ist übrigens unser erster Text, in dem diese Rückkehr überhaupt thematisiert wird, will ihn nun aber ein Widersacher, er wird in den zwei Versionen der Skizze Keleos oder Kephalos genannt, ganz überraschend vor allem deshalb, wenn man bedenkt, welch große Wohltat Triptolemos den Menschen gerade erwiesen hat, umbringen. Unsere Skizze schweigt sich leider darüber aus, aus welchem Grund der Widersacher diese finstere Absicht entwickelt hatte. Welker sah hier Neid oder Rivalität am Werk. Ich möchte noch einen anderen Vorschlag machen, der vielleicht etwas Tragischeres an sich hat. Denn eine wichtige Neuerung im früheren Teil dieser Skizze ist ja, dass Demeter in ihrem Zorn Eleusinos, den Vater des Triptolemos, tötete. Vielleicht glaubte ja der Widersacher aufgrund irgendwelcher Indizien, dass Triptolemos selbst, der sich ja nach dem Todesfall auch auffällig rasch entfernt hatte, indem er auf seine große, von Demeter angeregte Weltenfahrt ging, für diesen Tod verantwortlich war. Und deswegen klagt er ihn im Grunde dann eines nicht geringeren Vergehens als des Mordes an seinem Vater an. Dann würde hier schon fast ein Ödipus-Motiv im Raum stehen. Die Skizze fährt dann fort mit dem Hinweis auf eine Gerichtsverhandlung, re cognita heißt es im Latein, die dann die Wahrheit an den Tag brachte und Triptolemos als unschuldig erwies. Die Tragödie hatte also einen guten Ausgang. Dieser erhielt dann sogar möglicherweise auf eine direkte und massive Intervention von Demeter selbst, das heißt im Text Jussu Quereris, das Königtum seines Vaters übertragen und gründete dann eine Stadt, die er nach dessen Namen Eleusis nannte. So wird dann die Geschichte am Ende auch noch zur Aetiologie, zur Entstehung von Eleusis. Aus Sophokles Stück sind noch wörtliche Zitate als Fragmente erhalten, aus denen eindeutig hervorgeht, dass hier die Göttin Demeter spricht, die Triptolemos geografische Instruktionen für seine große Flugreise gibt. Wie war das im Stück eingebaut? Vielleicht in einem direkten Dialog zwischen Demeter und Triptolemos, Dann aber würden wir uns ja kurz vor Triptolemos Abfahrt oder Ausfahrt befinden und es käme nach ihr in der Handlung eigentlich zu einem recht großen Bruch im Stückablauf, nämlich im Grunde bis zur Rückkehr des Triptolemos, die man sich doch mindestens einige Tage, eher aber wohl einige Wochen nach seiner Ausfahrt vorstellen mag, denn so klein ist die Erde ja auch nicht. Ein solcher Bruch in der Zeit ist aber nun in der griechischen Tragödie äußerst selten. Ich kenne ihn eigentlich nur aus den Eumeniden des Aischylos und bei Sophokles ist er bisher nirgends belegt. Viel plausibler ist daher die schon von Welker gemachte Annahme, dass dieses Ausfahrtgespräch zwischen Demeter und Triptolemos von diesem selber bei seiner Rückkehr zu Beginn des Stücks berichtet wurde, als ihn nämlich sein Widersacher zur Rede stellte, weshalb er nach dem Tod seines Vaters so verdächtig rasch verschwunden sei. Alle weiteren Teile der Hyginus-Servius-Skizze, Gerichtsverhandlung, Entlastung und Rehabilitierung des Triptolemos, seine Belohnung mit der Königsherrschaft, Aussicht oder Ausblick auf die Gründung von Eleusis und vielleicht auch auf die Etablierung der eleusinischen Mysterien, das lässt sich alles ohne weiteres im Rahmen der klassischen Einheit von Ort, Zeit und Handlung einer attischen Tragödie darstellen. Ich möchte noch einmal betonen, dass diese Rekonstruktion letztlich nur das ist, eine Rekonstruktion, die sich aber immerhin auf Texte stützt, denen eine Tragödienhandlung zugrunde gelegen haben könnte. Wie umfangreich im Stück des Sophokles auf die Himmelsfahrt des Triptolemos selbst eingegangen wurde, lässt sich kaum noch feststellen. Wir haben jedoch aus späteren römischen Autoren noch Geschichten von Teilabschnitten dieser Fahrt, die zeigen, dass Triptolemos auf ihr auch mit manchen Gefahren konfrontiert wurde. Zum Beispiel diesen. Als er zu Karnabon, dem oben genannten König der Geten, gekommen war, wurde er von diesem zunächst gastfreundlich aufgenommen. Dann jedoch nicht wie ein wohltätiger und unschuldiger Ankömmling behandelt, sondern wie ein überaus grausamer Feind in einen Hinterhalt gefangen genommen und verlor, während er das Leben anderer zu verlängern gewillt war, eben durch die Gabe des Getreideanbaus, beinahe sein eigenes. Als nämlich auf Befehl Karnabons die eine der beiden Schlangen getötet worden war, damit Triptolemos, wenn er denn die Legung des Hinterhaltes bemerkt hätte, nicht hoffen sollte, sich durch seinen Wagen ein Bollwerk zur Verteidigung zu errichten, da soll Demeter dorthin gekommen und dem jungen Mann den schon entrissenen Wagen unter Ersatz der einen Schlange zurückgegeben, den König aber für seine begonnene Untat mit einer beträchtlichen Strafe zur Rechenschaft gezogen haben. So der Bericht in der von mir auch schon erwähnten Astronomierstelle des Hyginus. Da der Name des Karnabon bereits in den Fragmenten des Sophokles, der Sophokles-Tragödie auftaucht, könnte die Geschichte sogar schon bei Sophokles zu finden gewesen sein. Hyginus zitiert freilich dann im Anschluss für ein bestimmtes nachgetragenes Detail den hellenistischen Dichter Hermesianax. Dies war dann auch nicht Triptolemos' einzige unangenehme Begegnung während seiner getreidespendenden Weltreise. Im 5. Buch von Ovids Metamorphosen gelangt er in skythische Gefilde. In den Fabulae des Hyginus spielt diese Geschichte dann in Sizilien, also es gibt auch da gewisse Diskrepanzen. Und er landet bei König Lynkos. Der möchte sich selbst in den Besitz des geflügelten Wagens setzen und Triptolemos Rolle übernehmen. Als er jedoch den Schlafenden mit seinem Schwert töten möchte, greift auch hier Demeter ein und verwandelt den beinahe Mörder in einen Luchs, lateinisch Lynx von Lynkos, auch wieder eine sehr durchsichtige Etymologie. Wiederum wissen wir nicht, ob dieses Abenteuer erst eine spätere, vielleicht hellenistische Zutat war oder ebenfalls bereits bei Sophokles vorkam. Auf jeden Fall trug Sophokles' Tragödie ihren Teil zu der großen Bedeutung des Triptolemos-Mythos bei, die er im klassischen Athen, wie auch die zahlreich erwähnten Vasenbilder zeigen, offensichtlich hatte. In der Ära des athenischen Staatsmanns Perikles zwischen 444 und 431 vor Christus wurde das Telesterion von Eleusis, das große Kultgebäude für die eleusinischen Mysterien, völlig neu gestaltet und im Zusammenhang mit dieser Umgestaltung dürfte das prächtige in Eleusis gefundene Marmorrelief von etwa 435 vor Christus stehen mit seiner schönen Darstellung der eleusinischen Trias. Demeter links gibt dem jungen Triptolemos eine Getreideähre und rechts dann steht wieder Kore und Persephone. Inzwischen hatte offenbar Triptolemos sogar noch eine weitere Funktion erhalten, die seine Bedeutung in den Augen der Athener noch weiter steigern musste, nämlich die eines Totenrichters im Jenseits. Dafür gibt es zwar nur einen einzigen expliziten Beleg, dafür aber einen sehr interessanten, nämlich ausgerechnet in der von Platon verfassten berühmten Verteidigungsrede des Sokrates, die nach allgemeiner Überzeugung noch viel echt Sokratisches enthalten könnte. Bereits ziemlich gegen Ende dieser Rede, als Sokrates bereits zum Tod verurteilt ist und darauf im letzten Teil seiner Ausführungen auch reagieren muss, versucht er seinen Zuhörern, den Richtern, klarzumachen, dass dieser Tod gar kein so großes Unheil bedeutet, sondern sich im Gegenteil als etwas sehr Schönes herausstellen könnte, nämlich als langer, traumloser Schlaf oder sogar als Reise an einen Ort, von der er, Sokrates, sich jedenfalls nur das Beste erhofft. Jetzt setzt unser Text ein. Wenn man nämlich in der Unterwelt ankommt und von denen hier befreit ist, die nur behaupten, Richter zu sein, und dann dort die wahren Richter findet, die, wie es heißt, auch dort ihr Amt ausüben, Minos und Rhadamanthys und Aiakos und Triptolemos, sowie all die anderen von den Halbgöttern, die in ihrem Leben gerecht waren, wäre diese Reise dann etwa eine schlechte? Hier ist also den bekannten drei Totenrichtern noch der eleusinisch-attische Heros Triptolemos ausdrücklich hinzugefügt. Man darf annehmen, dass dies kein Augenblickseinfall des Sokrates oder Platon ist, sondern dass er auf eine damals reale athenische Auffassung Bezug nimmt. Dann würde eben hier Sokrates hier pikanterweise eine athenische Auffassung gerade gegen die athenischen Richter ausspielen, von denen er soeben zum Tode verurteilt wurde und sie gegenüber dem gerechten Triptolemos als schlechte Pseudo-Richter darstellen. Auch so kann man einen Mythos verwenden. In den letzten Jahrzehnten des 5. Jahrhunderts, die auch die letzten Jahrzehnte des Sokrates waren, lässt sich nun ein bemerkenswerter Rückgang der Triptolemos-Vasenbilder beobachten. Zwischen 425 und 400 sind bisher nur zwei oder drei Vasen mit solchen Bildern wirklich festzustellen. Man hat das mit dem Wüten des Peloponnesischen Krieges in Verbindung gebracht, was zumindest naheliegend ist, denn Ackerbau und Krieg vertragen sich ja eigentlich überhaupt nicht, schon gar nicht in der Antike, wenn immer feindliche Truppen kommen, um die eigenen Äcker eben zu zerstören. Darstellungen des für doch eben friedlichen Ackerbau stehenden Triptolemos hätten in dieser Situation den attischen Bauern vielleicht nur umso bitterer den Kontrast zu einer Zeit vor Augen geführt, in der sie eben wieder und wieder mit der Zerstörung ihrer Felder durch feindliche Truppen konfrontiert wurden. In den Jahrzehnten nach 400 sind dann wieder deutlich mehr Vasenbilder, nämlich 38, zu verzeichnen, zum Teil mit etwas anderen Triptolemos-Darstellungen, die von einem am Ende des 5. Jahrhunderts neu geschaffenen Kultbild im Eleusinion inspiriert sein mögen. Als Beispiel möchte ich Ihnen hier das schöne Bild einer im Museo Gregorio Etrusco im Vatikan aufbewahrten Schale von etwa 380 zeigen. Hier ist, wie Sie sehen, Triptolemos allein und im Flug, im vollen Flug mit offenbar schönen großen Schlangen. Er reckt so schön den Arm über den Kopf, fast wie ein Rodeo-reitender Cowboy, so ein bisschen auf dem Pferd, stelle ich mir das so ein bisschen vor. Aber jedenfalls eine wunderbare Darstellung. In dieser Zeit nun war ja Athen in seiner Machtstellung inzwischen schon deutlich reduziert und musste sich über Jahrzehnte in einem Kräftefeld bewegen, in dem andere Polis wie Sparta und seit 372 auch Theben genauso viel oder sogar mehr militärische Macht entfalten konnten. Vielleicht ist es unter diesen Vorzeichen verständlich, dass man nun verstärkt auch auf eine Betonung der eigenen kulturellen Verdienste setzte, um im internationalen Spiel mithalten zu können. In seinen Hellenika, einer Darstellung der griechischen Geschichte von etwa 410 bis 363 vor Christus, hat der Athener Xenophon zum Jahr 371 jedenfalls eine denkwürdige Begebenheit festgehalten. Damals führte der Athener Kallias eine Friedensgesandtschaft nach Sparta an. Man wollte sich nicht zuletzt auch deshalb damals mit den Spartanern einigen, um eben den gerade mächtig auftrumpfenden Thebanern Paroli bieten zu können. Und in seinem Plädoyer für eine gedeihliche Koexistenz macht Kallias auch auf Folgendes aufmerksam. Es ist nur recht und billig, dass wir gegeneinander keine Waffengewalt anwenden, denn es heißt doch, dass Triptolemos, unser Ahn, die heiligen Geheimnisse der Demeter und Kore als ersten Nicht-Einheimischen dem Herakles, eurem Stammvater, und den beiden Dioskuren, euren Mitbürgern, gezeigt und dass er den Samen der Frucht der Demeter als erstem Land der Peloponnes geschenkt habe. Die Athener werden hier also dank Triptolemos zum Wohltäter nicht nur der mythischen Ahnen der Spartaner, sondern der gesamten Peloponnes. Ein subtiler, vielleicht gar nicht mal so subtiler Hinweis auf die eigene Bedeutung und Suprematie. In der ersten Hälfte des 4. Jahrhunderts vor Christus taucht die Kulturtat des Triptolemos auch in anderen athenischen Texten als fester Bestandteil athenischer Selbstbelobigung auf, etwa in dem Probebeispiel einer athenischen Gefallenenrede in Platons Menexenos, wo ausgeführt wird, dass Attika das Land sei, das die ersten Menschen und auch die erste menschenangemessene Nahrung hervorgebracht habe, nämlich das Getreide. Und dass Attika diese Errungenschaft nicht kleinlich für sich behalten, sondern großzügig auch an die übrigen Menschen weitergegeben habe. Ähnlich bezeichnend ist ein Passus im Panegyrikos des damaligen bedeutenden athenischen politischen Publizisten Isokrates, als es darum geht, den nicht nur kulturellen, sondern auch politischen Führungsanspruch Athens in der griechischen Welt plausibel zu machen. Da lesen wir Folgendes. Als Demeter bei ihren Wanderungen nach dem Raub der Kore in unser Land kam und gegenüber unseren Vorfahren großes Wohlwollen zeigte aufgrund der Wohltaten, von denen nur die Eingeweihten hören dürfen, und zwei Geschenke machte, die größten überhaupt sind, nämlich die Feldfrüchte, die der Grund sind, dass wir nicht mehr wie Tiere leben, und die Einweihung in die Mysterien, die diejenigen, denen sie zuteil geworden ist, Besseres hinsichtlich ihres Lebensendes und der ganzen Ewigkeit hoffen lässt, da zeigte unsere Stadt nicht nur Gottes, sondern auch Menschenliebe. Und folglich enthielt sie, zur Herrin so großer Güter geworden, diese den anderen Menschen nicht neidisch vor, sondern gab allen Anteil an dem, was sie erhalten hatte. Es ist bemerkenswert, dass Isokrates hier die Namen Eleusis und Triptolemos gar nicht mehr erwähnt und damit nebenbei gesagt ein ursprünglich eleusinisches Geschehen eigentlich vollständig athenisiert. Er muss diese Namen gar nicht mehr aussprechen, denn die Sache ist dank geduldigem athenischen Insistieren auch so bekannt genug. Ganz ähnlich kann es dann noch 500 Jahre später einer der bedeutendsten Vertreter der sogenannten zweiten Sophistik, jener großen Entfaltung griechischer öffentlicher Rhetorik im Rahmen des Römischen Kaiserreiches, machen. Der aus Kleinasien stammende Redner Aelius Aristides muss auch in seinem Panathenaikos, seiner Rede auf Athen, als er auf die athenische Kulturleistung für die ganze Menschheit zu sprechen kommt, den Namen des Triptolemos gar nicht mehr erwähnen, weil der jedem auch nur halbwegs Gebildeten einfach bekannt ist. Und diese Bekanntheit kann sich nun sogar jemand zunutze machen, der mit Athen auf den ersten Blick gar nichts zu tun zu haben scheint. Der vom Westufer des Euphrat und damit von der äußersten östlichen Peripherie des damaligen Römischen Reiches stammende Lukian von Samosata. Lukian, der Griechisch vielleicht erst als zweite Sprache gelernt hat, gelang mit Hilfe der in den großen städtischen Zentren an der westkleinasiatischen Küste gelernten griechischen Rhetorik ein Eindringen in die damalige griechische Paideia, die ihresgleichen sucht. Dies führte bei ihm aber auch zu einem eigenartig ambivalenten Selbstbewusstsein, mit Bindestrich zu schreiben, um die Ambivalenz auch darin zu zeigen. Auf der einen Seite war er sich seiner syrischen Herkunft durchaus bewusst und wies gelegentlich geradezu stolz und explizit auf sie hin. Auf der anderen Seite war er aber auch sehr allergisch gegen alle, die glaubten, ihm eine nicht hundertprozentige Beherrschung der angeeigneten griechischen Paideia nachweisen zu können. Da konnte er mitunter sehr ausfällig werden. In einem Vortrag nun, der den Titel »Der Traum« trägt und den Lukian unter anderem auch in seiner eigenen Heimatstadt Samosata vorgetragen haben könnte, als er inzwischen schon ein recht renommierter und auf Tourneen weit im Römischen Reich herumgekommener Konzertredner wieder einmal in seine alte Heimat zurückkehrte. In diesem Vortrag stilisiert er sich gleich mehrfach als zentrale Figur des griechischen Mythos. In dem Traum nämlich, den Lukian hier geträumt haben will und nachdem dieser Vortrag benannt ist und auch den Hauptinhalt des Vortrags ausmacht, da ringen zwei göttliche Frauenfiguren, Paideia, die griechische Bildung par excellence, und Technae, die handfeste Handwerkskunst, um ihn, so wie es einst die personifizierte Tugend Arete und die Schlechtigkeit Kakia um keinen geringeren als den jungen Herakles taten. So wie einst Herakles sich für die Arete entschied, entscheidet sich der neue Herakles Lukian für die Paideia, um ein völlig integriertes Mitglied der griechischen Kulturwelt zu werden. Dies ist aber noch nicht alles. Die über Lukians Entscheidung überglückliche Paideia bietet ihm nun gleich eine Spritztour durch die griechische Kulturwelt an. Komm nun und steig auf dieses Gefährt. Und dabei zeigte sie einen Wagen mit geflügelten Pferden, die dem Pegasus glichen, damit du weißt, was für und wie große Dinge du nicht kennengelernt hättest, wenn du mir nicht gefolgt wärst. Sobald ich aber aufgestiegen war, trieb sie die Tiere an und führte die Zügel. Ich aber schwebte in die Höhe und blickte vom Osten angefangen bis zum Westen hin über Städte, Völker und Staaten, und dabei säte ich wie Triptolemos etwas auf die Erde herab. Ich erinnere mich freilich nicht mehr, was dieses Ausgesäte war, außer dass die Menschen von unten aufschauten, sich in Lob ergingen und mit Segenswünschen meinen Flug begleiteten, zu welchen Menschen ich auch kam. So stilisiert sich also der Syrer Lukian hier auch noch zu einem neuen Triptolemos und beansprucht damit für sich einen ganz zentralen Teil der athenischen Identität. Auf unserem inzwischen etwa ein Dreivierteljahrtausend umfassenden Weg haben wir somit einen griechischen Kulturhelden kennengelernt, dessen Entwicklung in vielem für die Entwicklung des griechischen Mythos überhaupt typisch ist. Solange es eine lebendige antike griechische Kultur gibt, und das ist bis zum Ende der Antike der Fall, konnte dieser Mythos sich immer weiterentwickeln und auch immer neue Funktionen annehmen. Er beginnt als ein durchaus lokales Phänomen, so wie Triptolemos zunächst nur ein eleusinischer Adelsherr neben anderen ist, denen die Getreidegöttin Demeter wichtige Kultpraktiken übereignet. Dann aber übernimmt ein anderer Staat, Athen, bei seiner Ausdehnung diesen zunächst nur lokalen Heros, und weil dieser Staat in der Folgezeit einer der bedeutendsten der griechischen Welt wird, wächst auch die Bedeutung des Heros Triptolemos weit über das kleine Eleusis hinaus. Als der Mythos des Triptolemos offenbar bereits im späteren 6. Jahrhundert vor Christus den weltumspannenden Getreideaussaatflug des Demeter-Zöglings in sich aufnimmt, ist damit auch einer universalen Bedeutung des Triptolemos der Weg gebahnt. Und diese Möglichkeit macht sich der athenische Staat nach Kräften zunutze, solange er im Konzert der griechischen Mächte bis nach der Mitte des 4. Jahrhunderts vor Christus eine wesentliche Rolle spielt. Selbst aber nach dem Aufstieg Makedoniens und der Etablierung der großen Nachfolgestaaten des Alexanderreiches geht die Bedeutung des Triptolemos nicht wieder verloren, weil Athen zwar fast alles von seiner politischen Macht verliert, seine überragende kulturelle Bedeutung jedoch behält. Und so kann eben noch im 2. Jahrhundert nach Christus ein Syrer vom Euphrat seinen Platz innerhalb der griechischen Paideia beanspruchen, indem er sich selber zu einem neuen Triptolemos erklärt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Sie hörten den Vortrag von Professor Dr. Heinz-Günther Nesselrath zum Thema Triptolemos, ein mythischer Kulturheld im Wandel der Zeiten. In der kommenden Woche spricht Dr. Ulrike Engelhaf-Geiser über Trinkkultur für den Triumphator Messalla.